Eine Leistungsprüfung in der BU dauert nicht selten ziemlich lang. Warum das so ist, warum das auch gut so ist und was ihr tun könnt, damit eure Kunden dennoch schnell an ihr Geld kommen, das klären wir in unserer heutigen Folge von Continentale à la carte, dem kulinarischen Versicherungspodcast. Ich bin Christina Benz, schön, dass ihr dabei seid. Mein heutiger Gast ist Holger Knerr. Er ist Teamleiter in der Leistungsprüfung der Continentale Lebensversicherung. Lieber Holger, schön, dass du heute da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Wir starten mal direkt mit dem Blick auf deinen Teller. Holger, deine Heimat ist das Saarland, aber deine liebe Frau stammt aus San Sebastian, also dem spanischen Baskenland. Wie passt das oder wie passt ihr kulinarisch zusammen?
Ja, der Alltag ist so, dass da die Rollenverteilung noch ganz klassisch ist, dass also meine Frau dann kocht
und du isst
und ich esse und insofern ja eine klassische Rollenverteilung, und das ist aber auch, glaube ich, ganz gut so, weil das, was aus der spanischen, aus der baskischen Küche kommt, ist dann schon ein bisschen facettenreicher und faszinierender als jetzt die traditionelle Hausmannskost, die man mit dem Saarland verbindet.
San Sebastian ist ja insbesondere bekannt auch für die Sterneküche. Ist deine Frau auch eine Sterneköchin?
Also ja, San Sebastian, klar, ist, man sagt auch so, die Welthauptstadt der Gourmets, ja. Hat die höchste Sternendichte. Und klar, das ist im Alltag natürlich nicht abbildbar. Aber was das Faszinierende schon ist, der Kult, der um das Essen in der Stadt im Baskenland gemacht wird, der ist riesengroß, und letztendlich fließt das dann trotzdem auch alles in die allgemeine Küche ein. Das Interessante ist zum Beispiel auch, dass es Kochclubs gibt, richtige Vereine, wo sich dann die Mitglieder treffen, zusammen kochen und das Ganze so zelebrieren. Und es gibt die Pinchos-Kultur, also die, wenn man es salopp formuliert, die baskische Interpretation der Tapas, also kleine Spieße, ja. Auf der dann alles Mögliche aufgespießt wird und dann neue Kreationen entstehen. Und ein Stück weit nimmt man da viele Ideen mit, und ja, das überträgt dann auch meine Frau dann in die alltägliche Küche.
Seid ihr denn noch häufiger vor Ort und geht ihr dann dort auch gerne in Sterne-Restaurants oder dann doch lieber die Hausmannskost?
Also wir haben immer noch familiäre Bindungen dorthin. Also jetzt die nächste Reise steht sogar an Weihnachten an. Und die Besuche in den Sterne-Restaurants, das würde ich mal sagen, ist schon wohl dosiert, weil auch insbesondere jetzt in den letzten Jahren, aber das ist eine ähnliche Entwicklung wie hier auch in Deutschland, sind die Preise auch so angestiegen, dass man dann jetzt einfach mal sagt, da geht man hin. Aber gilt eigentlich das Gleiche, was ich gesagt habe, so für die Esskultur. Es gibt so viele Restaurants, die jetzt vielleicht keinen Stern haben, aber die noch auf so einem soliden und hohen Niveau kochen, dass man da Freude dran haben kann. Oder eben auch spezialisierte Restaurants, wo man sagt, okay, klar, San Sebastian liegt am Meer, und deswegen gibt es eben viele Fischrestaurants. Und man da einfach Dinge essen kann, die es bei uns einfach auch nicht gibt.
Gibt's denn, ich sag mal, ein klassisches Wintergericht, so wie bei uns irgendwie Grünkohl mit Mettwurst?
Also da muss ich ein bisschen weiter ausholen, weil ja, meine Frau kommt aus San Sebastian, aber die Familie stammt ursprünglich aus Kastilien.
Okay.
Und die Schwiegereltern sind in den 60er Jahren dann ins Baskenland gekommen. Und was da schon typisch ist, würde ich vielleicht von zwei Gerichten berichten, was dann schon Richtung Hausmannskost geht. Das eine ist ein Cocido, also ein Eintopf, wo dann wirklich Kichererbsen drin sind, Rindfleisch, Karotten und noch andere Zutaten, Chorizo, also diese Paprikawurst. Das wird alles in einem dann zubereitet. War früher auch so ein Essen, was jetzt die Feldarbeiter zu sich genommen haben, um einfach entsprechend Kraft auch eine Kalorienzufuhr zu haben. Und das andere, ja, sind Kidneybohnen, kann man sagen, die dann mit Blutwurst zusammen auch zu einer Suppe verarbeitet werden. Das ist so ein bisschen das Gegenstück dann zu der Spitzengastronomie, über die wir uns jetzt anfangs unterhalten haben. Aber im Winter, wenn es draußen kalt ist, durchaus munden können.
Ja. Letzte Frage zum Thema Kulinarik. Hat denn die saarländische Küche ebenfalls Spezialitäten zu bieten, die ihr zu Hause gerne esst?
Also da ist es, wie gesagt, schon so, weil diese Gerichte, ich kann sie nicht kochen. Und da hätte ich auch sehr viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, dass das dann auch meiner Frau schmeckt. Und ja, diese Diskussion wollte ich dann am Schluss auch nicht führen müssen. Und von daher findet jetzt eine ganz klassische saarländische Kulinarik oder eine saarländische Gastronomie bei uns eigentlich nicht statt.
Okay. Lass uns fachlich werden. Du befasst dich seit 25 Jahren mit dem Thema der Prüfung von Leistungsansprüchen in der Personenversicherung und seit 2013 bei der Conti. Schwerpunkte sind die Prüfung von Leistungsfällen von Selbstständigen, auch mal draußen vor Ort oder auch die Betreuung von Gerichtsprozessen. Wie sieht denn so dein Arbeitsalltag aus? Also brütest du den ganzen Tag über Akten oder was machst du so den ganzen Tag?
Man bilanziert das ja auch immer mal für sich. Und da komme ich immer zum Ergebnis, dass es eigentlich ein super interessanter Mix ist. Natürlich ein Stück weit ist es auch ein Bürojob.
Ja.
Das heißt, natürlich sitze ich am Computer, schreibe Briefe, beantworte Mails etc. Und im ersten Schritt geht es auch immer mal um die Datensammlung und Bewertung, insofern, wie gesagt, klassische Bürotätigkeit, aber wir schreiben in der Conti, auch in der Leistungsprüfung BU, eben auch den persönlichen Kontakt groß und von daher wird das auch gelebt und tauschen uns auch intern immer aus. Von daher ist es ein lebhafter Mix und ich empfinde das neben dann natürlich auch den Besuchen vor Ort als ja sehr ausgeglichene und sind ganz unterschiedliche Situationen, von daher ein super Mix, ja.
Du hast gerade schon angesprochen, du machst auch Besuche vor Ort bei den Selbstständigen, um, ich sag mal, auch nochmal einen besseren Blick wahrscheinlich auch auf das Thema zu bekommen. Auf was für Leute triffst du denn dann da konkret? Also kann man das irgendwie einschränken? Sind das eher jüngere Menschen? Sind das ältere? Sind das bestimmte Berufsgruppen, die besonders häufig BU werden oder wo die Prüfung, ist jemand BU? Also es ist ja auch immer eine schwierige Fragestellung. Gibt es da bestimmte Berufsgruppen, wo es schwieriger ist einzusortieren, ja oder nein? Weil schwarz und weiß gibt es wahrscheinlich auch nicht immer, oder?
Nee, das ist aber auch das Spannende bei uns an der Tätigkeit. Und ja, auch da vielleicht ein paar Schlagworte. Es gibt eben noch junge Versicherte, die berufsunfähig werden. Es gibt aber auch schon Versicherte, die auch länger bei uns einen Vertrag haben. Es gibt Männlein, es gibt Weiblein. Es gibt, was ich auch als Bereicherung betrachte, eben auch regionale Unterschiede,
okay,
weil ich die Kunden schon auch bundesweit treffe. Und ein Stück weit muss man das auch lernen, damit umzugehen, weil es gibt unterschiedliche Mentalitäten. Und das, da ist man am Anfang auch manchmal vielleicht im Gespräch, wo man sagt, wie muss ich das einordnen, wie komme ich da jetzt mit klar? Aber das war sicherlich eine Herausforderung, aber auch da würde ich wieder sagen, das ist eine Bereicherung und das macht ein Stück weit auch das Interessante in unserem Job aus.
Und warum sind diese Leute berufsunfähig geworden? Also gibt es da irgendwie in den letzten Jahren eine Tendenz? Gibt es irgendwelche Themen, die man deutlich stärker wahrnimmt?
Entsprechende Statistiken gibt es da natürlich dazu, einmal klar von uns intern, aber auch für die Branche und man kann da Grundsätze rausarbeiten und ähnlich auch wie in der gesetzlichen Rentenversicherung sind Psycheerkrankungen die Nummer 1 Erkrankung,
ja,
die machen
vor.
Also kann man auch jetzt ganz grob natürlich sagen, das ist nicht jedes Jahr gleich, ein Drittel der BU-Ursachen aus. Und die orthopädischen Erkrankungen, die Skeletterkrankungen, die kommen dann an Nummer 2. Ist ein Stück weit, kann man sich es natürlich auch erklären, mit dem Wandel in der Berufswelt. Ja. Vor 20, 25 Jahren gab es eben noch mehr Tätigkeiten, die körperlich belastend waren. Und das hat sich so ein Stück weit gedreht. Und die anderen Ursachen, die Nummer 3 Ursache sind auch Tumore.
Okay.
Die sind in den letzten Jahren auch zunehmend.
Mhm.
Das ist also auch etwas, wo man sagt, das sieht man bei uns im Bestand, aber das sieht man auch im Markt. Und ja, dann gibt's noch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Unfälle gibt es auch, wobei man da immer sagen kann, das ist auch gerade, wenn man mit einem Kunden redet, der Anteil der Unfälle wird generell überschätzt, also der liegt immer so bei 7, 8, 9%. Okay. Das heißt, natürlich gibt es sie, natürlich spielen sie eine Rolle, aber es ist halt jetzt nicht der Megatreiber bei den Ursachen. Ja. Wo es dann natürlich wieder spannend wird, auch so wieder diese Frage, was macht eigentlich dann unseren Beruf aus, ist, dass wir natürlich nicht nur immer isoliert über Erkrankungen reden, jetzt ist es nur die Psyche, ist es nur das Skelett, sondern dass das Ganze zusammen, auch noch kombiniert auftreten kann oder nacheinander gereiht. Ja. Und das macht ist einerseits spannend, auf der anderen Seite macht es die Bewertung natürlich auch schwieriger.
Ja, und man sieht natürlich auch super viele Schicksalsschläge, ne? Und es ist natürlich auch sicherlich nicht einfach, immer mit diesen Leuten dann auch zu sprechen. Aber Respekt, dass ihr da, ich sag mal, so mit umgeht. Was ist denn, also siehst du, dass die Leute auch wieder zurück in ihren Beruf finden? Also dass es eine temporäre BU ist oder sagt man einmal BU, immer BU?
Gott sei Dank ist das nicht so, dass, dass wenn man mal berufsunfähig ist, dass es da keinen zurück gibt. Hängt ein Stück weit natürlich auch von der Erkrankung ab. Aber die Leute, wenn ich jetzt von dem Normalfall ausgehe, die, ja, es ist immer so kurze Geschichte da eingeflochten. Das ist ja immer am Ende des Gespräches, wenn auch die Leute für sich bilanzieren, wie das war, kommt ja dann öfter, ja, Herr Knerr, nehmen Sie mir das jetzt nicht übel, aber es wäre mir lieber gewesen, wenn wir uns nicht kennengelernt hätten.
Ja, klar.
Und dann denke ich mir, klar, weil es will ja keiner berufsunfähig sein. So, und deswegen weit verbreitet, die wollen auch wieder zurück, wenn sie denn können, gesundheitlich. Klar. Und um da vielleicht einfach mal eine Richtschnur zu nennen, es gibt eine durchschnittliche Rentenbezugsdauer, die um 7 Jahre rum.
Okay. Ja.
Wobei, das ist jetzt wirklich auch nur eine Zahl, auch nur ein Durchschnitt über alle Erkrankungen, über alle Berufe. Nur das soll so ein bisschen illustrieren. Damit ist jetzt kein Urteil gefällt für den Rest des Lebens.
Das dauert ja insgesamt manchmal ganz schön lange, so eine Prüfung. Hast du eine Idee, wie lang dein längster Fall aktuell dauert?
Jetzt kommt die erst noch die Vorbemerkung, kommt drauf an, was man dazu zählt. Wenn man das Gerichtsverfahren dazu zählt, komme ich da ja auf 5 Jahre.
Boah. Woran liegt das?
Man hat in der Leistungsprüfung verschiedene, ich nenne die jetzt mal Player.
Mhm.
Klar, am Anfang der Versicherer, eben aber auch der Versicherte. Dritte spielen eine Rolle. Sei es jetzt der Behandler, sei es eventuell Gutachter. Vermittler spielen auch natürlich eine Rolle, ganz klar. Und es geht sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Wenn das alles gut funktioniert, wenn alle miteinander in der Leistungsprüfung schauen, dass das hinhaut, dann ist es eben gut und dann geht's schneller. Geht halt aber manchmal, ist es halt nicht dem Idealfall entsprechend, und sodass dann auch längere Bearbeitungszeiten folgen können. Gut, und ja, wenn es mal einen Fall vor Gericht gibt, dann liegt sowieso dann die Leitung dann beim Gericht und ja.
Okay. Und warum ist es so wichtig, dass ihr da, ich sag mal, genau hinschaut, auch jetzt nicht nur im Sinne für den Versicherten, sondern ja auch für uns als Versicherung, aber auch für den Vermittler im Zweifel?
Was man immer sich vor Augen führen muss, die Berufsunfähigkeitsversicherung ist jetzt kein einfaches Produkt.
Mhm.
Aber warum? Und es gibt so, ich nenne das immer so einen Dreiklang, ja. Wir müssen uns natürlich über die Medizin unterhalten, wir müssen uns über den Beruf unterhalten und es gibt auch die rechtliche Komponente, letztendlich die Wertung. Liegt denn im Sinne der Bedingungen die Berufsunfähigkeit vor? Und auf allen Ebenen muss man schauen und kann sich eben auch viel ändern. Ich habe eben schon erwähnt, wenn ich das einfach mal ab- und durchgehe, auf der medizinischen Ebene, ist es eine Erkrankung, sind es 2 Erkrankungen?
Ja.
Wann sind die wie aufgetreten? In welchem Grad? In welcher Schwere? Beim Beruf ist es auch so, versichert ist ja ein sogenanntes dynamisches Berufsbild. Will heißen, den Beruf, den wir prüfen, das ist derjenige, der zuletzt in gesunden Tagen ausgeübt wurde. Da ist natürlich die Frage, wenn der Vertrag schon 7, 8 Jahre gelaufen ist, naja, damals hast du das angegeben, jetzt sagst du, dein Beruf sieht so aus. Und das ist in den seltensten Fällen gleich. Also ich sage auch immer, wenn ich gucke, wie hat mein Job vor 10 Jahren ausgesehen, da war er eben auch noch anders, als er jetzt ist. Die rechtliche Ebene ist
aber noch mal kurz eingehakt, ja. Für den Vermittler ist es ja auch wichtig, ne? Also wenn ich jetzt einen Kunden vor mir sitzen habe und ich sag mal die Berufsauswahl treffen muss, ich habe selbst auch, als ich für mich was abgeschlossen habe, da passten gefühlt auch 3 Sachen, die ich hätte ankreuzen können. Was macht man denn in so einem Fall? Also was soll denn dann der Vermittler auch für seinen Kunden im Zweifel auswählen? Immer das Teuerste? Macht das Sinn?
Die Fragen zum Beruf werden ja gestellt. Und ja. Die sind so gestellt, wie sie gestellt sind. Das hört jetzt ein bisschen banal an. Aber letztendlich, klar, müssen sie zutreffend sein. Was diese Auswahl an Berufen angeht, ist es so, auch jetzt von der Technik abgeleitet, es ist eben eine Listbox.
Ja.
Und dann kann es auch mal aus der Praxis gesprochen sein, dass natürlich auch mehrere Berufe in Frage kommen, um das abzubilden, was dann die berufliche Tätigkeit ist. Aber das ist dann eben so.
Okay. Da wird einem aber im Nachhinein dann keinen Strick draus gedreht, wenn sich der Beruf halt einfach auch weiterentwickelt hat oder es Veränderungen gab oder ähnliches.
Nee, wie gesagt, wir schauen ja sowieso drauf, dynamisches Berufsbild.
Ja.
Was jetzt salopp formuliert natürlich doof wäre, wenn jetzt bei Antragstellung angegeben wurde, ich arbeite im Büro und ich bin Sprengmeister.
Ja, genau.
Dann gibt es natürlich Gesprächsbedarf.
Ja,
das
ja, klar.
Ist aber das
aber
überrascht,
nach bestem
glaub
Wissen
ich jetzt.
Und Gewissen,
ja,
dann ist es völlig in Ordnung. Okay, sehr gut. Vielleicht nochmal eine Frage. Es ist ja oft für die Außenstehenden gerade schwer zu verstehen, warum so eine Leistungsprüfung so komplex ist. Du hast gerade schon mal so ein bisschen diese 3 Ebenen genannt.
Mhm.
Wie gehst du denn dann konkret vor? Also ihr guckt euch erstmal das Gesundheitsbild an, dann guckt ihr euch die Rahmenbedingungen an. Wann entscheidest du denn, ich muss mir das vor Ort angucken? Also wann ist der Punkt gekommen, dass du sagst, hier gibt's irgendwie nicht schwarz und weiß, ich muss mit dem Betroffenen sprechen?
Hängt ein Stück weit vom Einzelfall ab, wobei wir insbesondere bei Selbstständigen uns schon auf die Fahnen geschrieben haben, dass wir das ganz am Anfang der Prüfung als erstes Mittel der Wahl dann einsetzen.
Okay.
Hat einfach den Background, wie kommt man an die Daten? Kann klassisch über einen Fragebogen gehen, kann auch über ein Telefoninterview gehen. Diese Möglichkeiten bestehen grundsätzlich und immer. Hängt natürlich dann auch davon ab, was der Kunde präferiert, hat er an der Stelle auch die Wahl. Wenn ich natürlich mit einem Selbstständigen, der ein eigenes Unternehmen hat, der Mitarbeiter hat, der ein Produkt XY produziert, wenn ich mich mit dem darüber unterhalte oder versuche, über einen Fragebogen abzuklären, ja, was machst du denn ganz genau? Wie bringst du dich denn konkret in deinen Betrieb ein? Das dann im Fragebogen zu schildern, ist schwierig, manchmal auch unmöglich. Und klar, der Kunde weiß naturgegeben nicht ganz genau, was er uns angeben muss.
Klar.
Und da hat sich einfach bewährt, vor Ort rausfahren, die Rahmenbedingungen der Versicherung darstellen, auch die Anspruchsvoraussetzungen nochmal erläutern und dann eben aber die Daten vor Ort aufzunehmen, ist ein Invest von beiden Seiten, aber dann ist in der Regel auch der Zug aufs richtige Gleis gesetzt.
Okay. Und es gibt ja auch, wie in vielen Themengebieten, auch da schwarze Schafe. Habt ihr viel mit Betrugsfällen auch zu tun, die versuchen, ich sag mal, eine BU-Rente zu bekommen, einfach nur, weil sie vielleicht auch keinen Bock mehr auf ihren Job haben oder ähnliches?
An der Stelle ist mir wichtig, die ganz weit überwiegende Anzahl der Versicherten sind redlich und sind einfach nur in der misslichen Situation, dass die Gesundheit halt nicht mitspielt. Und dann muss man auch ein bisschen unterscheiden. Es gibt auch in der Situation, wenn man natürlich, das macht ja auch, sag ich mal, keinen Spaß und man ist in einer Notlage und wenn man selbst betroffen ist, ändert sich immer alles. Und natürlich gibt es Situationen, in denen ich vielleicht auch etwas überzeichne, etwas verstärkt darstelle, vielleicht auch aus einem Missverständnis oder falsch schildere. Das kann es alles geben. Man muss eine gewisse Sensibilität dafür entwickeln. Und natürlich auch da wieder, wir haben eben schon bei der Berufswahl drüber gesprochen, wenn es Extremfälle gibt, dass man wirklich sagt, da ist gar nichts, also wenn wir über Simulation reden, da muss man natürlich auch sagen, ja, welche Interessen vertritt man? Natürlich vertreten wir dann auch die Interessen der versierten Gemeinschaft und dann muss man da auch Klartext reden. Das ist aber, um es auch nochmal einzuordnen, sind absolute Ausnahmefälle, Gott sei Dank. Und ansonsten, ja, muss man da einfach mit Fingerspitzengefühl rangehen.
Okay. Was kann denn der Vermittler konkret tun, damit der Prozess, ich sag mal, möglichst reibungslos läuft? Oder was kann man auch als Betroffener tun, damit es möglichst reibungslos läuft?
Aus der Praxis jetzt gesprochen, der Vermittler kann ja verschiedene Rollen einnehmen. Was erleben wir konkret? Oft, ich nenne das immer so bisschen die Rolle des Motivators. Mhm. Das heißt, es ist ja gar nicht selten, dass wir dann auch fragen, okay, du stellst jetzt den Antrag auf Leistungen aufgrund von einer Berufsunfähigkeit. Was war da der Anlass? Und das kommt eben nicht selten vor, dass dann berichtet wird, ja, ich hatte doch ein Gespräch mit meinem Vermittler, dem habe ich meine Situation geschildert und der hat mich erst nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass ich da eine Berufsunfähigkeitsversicherung habe. Das heißt, er ist oft auch so der Impulsgeber, dass wir überhaupt dann auf den Plan treten. Was ist noch eine Rolle? Eine aktive Rolle in der Leistungsprüfung. Oft besteht ja auch ein Vertrauensverhältnis zwischen Vermittler und Versicherten. Also er kann dann auch mithelfen, die Unterlagen zu besorgen. Mhm. Wenn zum Beispiel der Hausarzt nicht rechtzeitig antwortet, auch da mal erinnern, um da den Kunden zu unterstützen. Und eine letzte Rolle, die ich immer mit dem Vermittler verbinde, er ist für uns ein Stück weit auch immer ein Übersetzer. Mhm. Das heißt, er kennt auch das Produkt, er kennt auch die Komplexität. Und wenn man offen miteinander redet, wenn es vielleicht auch mal hakt oder wenn es eben nicht schwarz und weiß ist, dann ist er ja oft eben auch unser Gesicht vor Ort und kann eben da auch hilfreich sein, zu erläutern, warum machen die denn das jetzt so?
Ja. Okay.
Und generell gilt, was kann jetzt auch ein Kunde tun? Offen mit uns kommunizieren. Wie gesagt, wir haben uns auf die Fahnen geschrieben. Persönlicher Ansprechpartner, keine Callcenter. Man kann eben direkt mit uns Kontakt aufnehmen. Und ich sage immer, besser sprechen als schreiben. Und das versuchen wir auch in der Praxis zu beherzigen.
Okay. Welches sind denn die wichtigsten Punkte, die du den Vermittlern nochmal mitgeben möchtest zum Thema Leistungsprüfung?
Ein Stück weit im Grunde genommen anschließend an das, was ich eben gesagt habe.
Viel kommunizieren,
diese Rolle einnehmen und durchaus auch mit uns den Kontakt suchen.
Für Außenstehende ist es ja oft schwer nachzuvollziehen, warum so eine Leistungsprüfung so lange dauert und auch so kompliziert ist. Kannst du ein konkretes Beispiel nennen? Fällt dir was ein?
Es ist ein Fall, der ist zugegebenermaßen schon ein bisschen älter, aber für mich immer noch ein Paradebeispiel, das illustriert, warum das teilweise aufwendig ist und warum es sich lohnt, nochmal genauer hinzuschauen. Mhm. Und hat mit einem Koch was zu tun.
Kulinarisch.
Also passt
passt zur Folge.
Zum Podcast. Und jetzt auf den ersten Blick ein klarer Fall. Er hat nämlich vorgetragen, dass er teilweise den Geruchs- und Geschmackssinn verloren hat.
Für einen Koch natürlich.
Und da wird man natürlich auf den ersten Blick sagen, ja, klarer Fall, wie soll das funktionieren? Mhm. Und wenn man dann in den Sachverhalt näher reingeht und sich dann auch nochmal angeschaut hat, was hat er denn genau gemacht, was hat er gekocht, wo hat er gekocht, wie hat er gekocht, dann hat sich's eben nochmal ein Stück weit anders dargestellt.
Okay.
Konkret. Das war eben eine kleine Pension, auch noch mit 5 Fremdenzimmern. und wurde dann Halb- oder Vollpension zur Wahl angeboten. Wobei, und da lohnt sich dann eben auch der Blick auf die Speisekarte, Hausmannskost angeboten wurde im Sinne von Erbsensuppe, Currywurst. So die Basics, die zwar beliebt sind, die aber dann an die Kochkünste jetzt nicht die ganz großen Anforderungen stellen. Es war gerade kein Sternekoch und man sich dann auch mit der konkreten Zubereitung auseinandergesetzt hat. Es ist ein Stück weit auch so gewesen, dass sich das nicht oft wiederholt hat, sondern das war auch eine Speisekarte, die dann jahrelang Bestand hatte. Will also dann zusammengefasst dann heißen, dass zumindest der Rest an Geruchs- und Geschmackssinn ausgereicht hat, um diese etwas einfacheren Gerichte trotzdem noch zubereiten zu können. Und was im Ergebnis dann dazu geführt hat, dass eine Berufsunfähigkeit verneint wurde.
Okay. Spannend. Also du hast recht, auf den ersten Blick würde man sagen, kann ich mehr schmecken, kann ich mehr riechen, kann ich mehr kochen. Aber klar, um, ich sag mal, jetzt Pommes zu machen oder ähnliches, brauche ich jetzt nicht wirklich viel Geschmacks- und Geruchssinn. Klar, ich muss wissen, ob das Fett noch gut ist und ob ich zu viel Salz dran gemacht habe. Aber das wird wahrscheinlich auch mit dem, ich sag mal, Rest des vorhandenen Geruchs- und Geschmackssinns immer noch möglich sein.
Genau so war's.
Okay. Sehr gut. Ich glaube, dass wir das Thema Leistungsprüfung damit deutlich besser verstanden haben und auch verstanden haben, dass es nicht immer schwarz und weiß ist und dass es halt einfach manchmal auch dauern kann, dass es nicht immer an dem einen oder an dem anderen liegt, weil es einfach viele Player gibt, die da im Zweifel auch ihre Finger mit im Spiel haben. Und wir natürlich auch immer im Sinne der Versicherungsgemeinschaft prüfen müssen, ob es denn tatsächlich das versicherte Risiko ist, was auch abgesichert wurde, damit wir dann auch möglichst zügig natürlich auszahlen können. Ich komme in unserem Absacker nochmal zurück auf das Baskenland und die Sterneküche. Weißt du überhaupt, woher dieses Thema Michelin-Sterne kommt? Hast du dich da mal schlau gemacht, weil die kennt natürlich irgendwie gefühlt jeder, aber keiner weiß so richtig, wo es herkommt.
Ich glaube schon. Also es ging einfach mal darum, den Kraftfahrern, den Lkw-Fahrern eine Idee zu geben, wenn ihr unterwegs seid und ihr wollt was essen und dann natürlich gut essen, um eine Orientierung zu geben, ist dann ja die Firma Michelin auf die Idee gekommen, dann machen wir einen Führer und schreiben das so ein bisschen zusammen, ne, was wir da empfehlen können.
Genau, es ist tatsächlich auf dem französischen Reifenhersteller Michelin zurückzuführen, die genau das, wie du es beschrieben hast, so einen Guide erstellt haben. Und die Übersetzung dieser Qualitäten war quasi, ein Stern bedeutet eine sehr gute Küche, die einen Stopp wert ist. Zwei Sterne bedeuteten, dass die Küche exzellent ist und ein Umweg es wert ist, sich diese Küche mal anzugucken und dort zu essen. Und drei Sterne werden für eine einzigartige Küche vergeben, die eine Reise wert ist, also wo sich der Weg tatsächlich richtig lohnt. Und die Auszeichnungen basieren immer auf der Qualität der Produkte, der Zubereitung und der Persönlichkeit des Kochs. Sie spielt auch eine Rolle. Und natürlich der Harmonie des Gerichtes und der Beständigkeit. Was hingegen gar keine Rolle spielt, ist das Ambiente. Also das Essen könnte auch in einem größeren Wohnzimmer serviert werden. Das spielt bei der Bewertung, zumindest in dieser Kategorie, also den Michelin-Stern, es gibt ja auch noch andere Sterne, tatsächlich keine Rolle. Fand ich total spannend.
Ja, ist es auch, ja.
Und wie viele Sterne würdest du deiner Frau geben?
Ja. Ja, was bleibt ein anderes übrig? Na, da vielleicht Einspruch, was ich so immer sage. Ich sage immer, meine Frau ist meine beste Werbung, also für mich. Von daher können es ja nur 3 Sterne sein.
Sehr gut. Und weltweit gibt es aktuell, ich glaube, 2600 bis 3000 Betriebe, die mit 1, 2 oder 3 Michelin ausgestattet sind. Dann gehört deine Frau sicherlich dazu. Vielen lieben Dank, dass du da warst, Holger. Und dir weiterhin einen schönen Job und ich hoffe, du entscheidest immer richtig im Sinne unserer Vermittler und auch unserer Kunden.
Ja, danke für die Einladung, hat auch sehr viel Spaß gemacht und auch alles Gute für die Zukunft.
Danke dir. Wenn ihr Feedback habt oder Themenwünsche, sendet diese bitte an podcast@continentale.de oder schreibt uns über unsere Social-Media-Kanäle. Alles Weitere zum Thema findet ihr in unseren Shownotes. Die nächste Folge von Continentale à la carte erscheint am 24. Februar.